Und ich sah Epikaste, die Schöne, des Ödipus Mutter, die unwissend die Tat verübte, dem eigenen Sohne sich zu vermählen. Der hatte den Vater erschlagen und nahm sie. Alsbald machten die Götter es ruchbar unter den Menschen, der aber herrschte im lieblichen Theben, Leiden erduldend, über des Kadmos Volk nach der Götter verderblichem Ratschluss. Die aber ging in des Hades Haus des gewaltigen Pförtners, knüpfend ein jähes Seil an den hohen Balken des Daches, Schmerz ergriffen. Dem aber ließ zurück sie an Leiden so viel, als einer Mutter Rachegeister vollbringen.
Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Rudolf Guckelsberger hat den Weg durch die Verstrickungen des vielleicht tragischsten, sicher aber bekanntesten aller griechischen Leidensmänner, einen Weg, den wir heute Abend ein Stück weit mit Ihnen gemeinsam gehen wollen, mit dem beinahe ältesten Zeugnis zum Mythos des Ödipus begonnen. Vorher spricht nur die Ilias einmal von ihm, ohne mehr als sein Leichenbegängnis zu erwähnen. Da ist die Odyssee, aus der Sie gerade einige Verse gehört haben, schon ausführlicher, ja, man kann sagen, dass man hier geradezu die kürzestmögliche Zusammenfassung der Geschehnisse geboten bekommt. Wir befinden uns gemeinsam mit Odysseus in der Unterwelt, wo der Held den Seher Tiresias, von dem wir später noch mehr hören werden, nach den näheren Umständen seines Heimwegs befragen will. Nachdem dies erledigt ist, schaut sich Odysseus als Tourist noch ein wenig um und sieht eine Reihe berühmter Toter, darunter eben auch Epikaste. In den späteren Mythos-Versionen wird sie Iokaste heißen, die Mutter und Ehefrau des Ödipus. Es mag auffallen, dass ein Epos, dem doch gern eine Fixierung auf männliche Ideale und Tugenden vorgehalten wird, sich hier nun gerade nicht so sehr auf Ödipus und sein Unheil konzentriert, sondern auf das völlig unverschuldete Geschick seiner Mutter. Ich betone völlig unverschuldet, denn immerhin hat sie, anders als Ödipus, niemanden auf dem Gewissen, jedenfalls nicht aus der Perspektive dieses Textes. Dass man das auch anders sehen kann, davon wird noch zu sprechen sein. Dass Ödipus seinen Vater unwissentlich erschlagen habe, sagt dieser Text nicht. Aber wie wir seiner Erwähnung in der älteren Ilias entnehmen können, auch Ödipus muss zu diesem Zeitpunkt schon im Hades sein. Und jedenfalls scheint man zur Zeit der Odyssee die ganze traurige Geschichte zu kennen, denn der Sänger erzählt sie so abgekürzt, als spräche er zu Leuten, die Bescheid wissen. Anders gesagt, die Odyssee hat den tragischen Ödipusstoff nicht erfunden. Zugleich thematisiert sie im letzten Vers dieses kurzen Abschnitts ein Motiv, das im weiteren Verlauf der Literatur- und Geistesgeschichte dieses Mythos das vielleicht wichtigste werden wird, nämlich die Frage nach Ödipus Schuld. Dem, also Ödipus, ließ zurück sie an Leiden so viel, als einer Mutter Rachegeister vollbringen. Irgendwie hat man, wenn man das hört, doch den Eindruck, als deute der Erzähler an, dass zwar Epikaste ganz unschuldig, Ödipus hingegen durchaus schuldig sei. Müssten ihn andersfalls die Rachegeister seiner Mutter verfolgen? Die Antwort lautet für die Zeit, in der das Epos entsteht, allerdings entschieden ja. Denn zwar kann irdische Gerichtsbarkeit fragen, ob jemand ein Verbrechen willentlich, wissentlich, in Notwehr, versehentlich, absichtlich, heimtückisch oder wie immer vollbracht hat, und die entsprechenden Feststellungen in die Bewertung der Tat und die Festsetzung des Strafmaßes einfließen lassen, kurz Rechtfertigungsgründe gelten lassen. Es gibt in archaischer Auffassung daneben aber auch die schlichte Tatsache, dass Blut vergossen wurde oder eine geltende Rechtsordnung als solche verletzt wurde. Und diese Tatsache muss gesühnt ausgeglichen werden. Es gibt für diese Art des Ausgleichs, also nicht der Entschädigung, zuständige Gottheiten, eben die im Text erwähnten Rachegeister, manchen vielleicht auch als Erinnyen bekannt. Und einige kennen womöglich auch den Mythos um den Muttermörder Orest, in dem die Erinnyen und das Verhältnis des von ihnen vertretenen göttlichen Ausgleichsrechts zu einem irdischen Entschädigungsrecht verhandelt wird. Die Erinnyen jedenfalls agieren wie die Dementoren in der Welt Harry Potters. Sie akzeptieren keine Ausreden und Entschuldigungen. Schreiten wir mit dieser Vorstellung von der sozusagen unabwaschbaren Schuld des Ödipus nun in der Zeit weiter voran und springen wir aus dem 7. Jahrhundert der Odyssee ins letzte Drittel des 5. Jahrhunderts, und zwar nach Athen, ins Theater des Dionysos. Irgendwann in den Jahren um 430 vor Christus führte dort Sophokles seine für die weitere Geschichte des Ödipusstoffes entscheidend gewordene Tragödie König Ödipus auf. Sie stellt, vielleicht ganz unerwartet, nicht etwa Ödipus-Taten ins Zentrum der Handlung. Nein, als das Stück beginnt, ist Laios, Ödipus' Vater, schon tot, erschlagen an einer Kreuzung, dem berüchtigten Dreiweg. Und Jokaste, wie sie hier nun heißt, ist bereits mit Ödipus verheiratet und hat ihm zwei Töchter, Antigone und Ismene, und zwei Söhne, Eteokles und Polyneikes, geboren. Ödipus' Rolle in all dem ist auch ihm selbst unbekannt. Jedoch hat eine schwere Seuche Theben den Ort des Geschehens befallen und das Volk bittet seinen König um Hilfe. Er hat bereits das delphische Orakel befragt, das ihm mitteilt, es müsse der Mörder des Laios gefunden und aus dem Land gejagt werden. Hier erkennt man die Reste jenes eben erwähnten Erinyen-Glaubens. Die Blutschuld verlangt ausgleichende Sühne, für den Tod des Königs muss das Volk sterben. Ödipus will, klug wie er ist, auch dazu später mehr, als erster Detektiv der Weltgeschichte den Fall lösen und befragt dazu diverse Zeugen, unter anderem den Seher Tiresias, der ihm, unter Druck gesetzt und des politischen Komplotts bezichtigt, schließlich mitteilt, er selbst sei Laios Mörder, und dann Jokaste, die ihn zu beruhigen versucht.
Dann sprich dich los von dem, wovon du redest, und hör auf mich und lerne, dass es dir kein sterblich Wesen gibt, das Seherkunst besäße. Ich geb dir dafür bündige Beweise. Ein Wahrspruch kam dem Laios einst, ich sage nicht von Apollon selbst, doch seinen Dienern, dass ihn das Schicksal treffen werde, von dem Sohn zu sterben, welcher mir und ihm geboren würde. Und dann erschlagen, wie die Rede geht, ihn fremde Männer, Räuber einst, an einer Scheide dreier Wagenwege. Und über der Geburt des Knaben gingen drei Tage nicht dahin, da schnürte jener ihm die Gelenke beider Füße ein und ließ ihn, von den Händen anderer, ins unzugängliche Gebirge werfen. Und da hat Phoibos ihm denn nicht erfüllt, dass er zum Mörder an dem Vater würde, noch Laios jenes Schreckliche, wovor er sich gefürchtet, dass er von dem Sohne stürbe. So haben das die Sehersprüche vorbestimmt. Kehr du dich nicht daran, denn wo der Gott ein Ding verfolgt, das Not tut, leicht führt er es selbst ans Licht. Ödipus: Wie fast, da ich dich eben höre, Frau, Verwirrung mir die Seele und Aufruhr das Denken. Jokaste: Von welcher Sorge aufgeschreckt sagst du das? Mir schien, ich hörte dies von dir, dass Laios erschlagen sei an einer Scheide dreier Wagenwege. So ging die Rede und hat noch nicht aufgehört. Und wo war dieser Platz, wo dies geschah? Phokis nennt sich das Land. Ein Scheideweg führt dort von Delphi und von Daulia zusammen. Und welche Zeit ist über dem vergangen? Kurz, ehe du dich hier zu Lande im Besitz der Herrschaft zeigtest, gab man es der Stadt bekannt. O Zeus, was hast du über mich zu tun beschlossen? Was ist dir daran, Ödipus, bedenklich? Frag mich noch nicht. Doch dieser Laios, sage, welche Gestalt hat er, die Reife welchen Alters? Groß, eben blütenweiß das Haupt umflaumt. Im Aussehen stand er deinem nicht sehr fern. O mir, ich Armer, es scheint, in böse Flüche hab ich mich eben selbst gestürzt und wußt es nicht. Wie sprichst du? Mir ist bang, dich anzusehen, Herr. Entsetzlich mutlos bin ich. Sehend könnte der Seher sein. Doch machst du's klarer, wenn du eins noch sagst. Wirklich, mir bangt. Doch was du fragst, ich sag es. Zog er des Weges schwach begleitet oder mit vielem Kriegsvolk als ein Oberherr? 5 waren's insgesamt. Darunter war ein Herold und ein Wagen nur, der Laios trug. Ei, ei, dies ist nun offenbar. Wer war es denn, der diese Dinge euch gesagt hat, Frau? Ein Diener, der entkommen war, allein. Ist er vielleicht noch jetzt im Haus zugegen? O nein, denn seit er von dort kam und sah, dass du die Herrschaft hattest und das Laios umgekommen, ergriff er meine Hand und flehte sehr, ihn auf die Felder zu den Viehweiden zu schicken, so weit wie möglich aus den Augen dieser Stadt. So schickt ich ihn. Er war es wert, für einen Sklaven auch größere Gunst als diese zu empfangen. Wie könnte er uns eiligst wieder hier sein? Es kann geschehen. Doch wozu wünschst du das? Ich fürchte, ich... O Frau, nur allzu viel ward schon von mir gesagt, weswegen ich ihn sehen will. Nun, er soll kommen. Doch bin wert, auch ich, zu hören wohl, was in dir lastet, Herr. Es sei dir auch nicht vorenthalten, da ich nun so weit in meinen Ahnungen gekommen bin. Zu welchem Größeren auch könnt ich sprechen als dir, da ich durch solches Schicksal gehe? Mein Vater war Polybos von Korinth, die Mutter Merope aus dem Dorischen. Ich ward geachtet als der größte Mann unter den Bürgern dort, bis mir ein Zufall folgender Art begegnete, zwar wert, sich zu verwundern, doch nicht des Eifers wert. Ein Mann beim Mahle, übervoll von Trunkenheit, ruft mir beim Weine zu, untergeschoben sei ich dem Vater. Und ich, schwer betroffen, hielt kaum mich diesen Tag zurück. Den andern ging ich zur Mutter und zum Vater hin und drang in sie, und sie verdachten schwer den Schimpf dem Menschen, dem das Wort entfuhr. Und ich, was jene beiden anbetraf, war froh, doch gleichwohl stach's mich immer, denn in der Stille kam es viel herum. Und heimlich vor der Mutter und dem Vater wandre ich nach Pytho, und da schickte Phoibos mich dessen, worum ich gekommen, ungewürdigt hinaus. Doch andre unglückselige und grausige und schaudervolle Dinge tat er kund und sprach, daß ich der Mutter mich vermischen müßte und ein Geschlecht den Menschen unerträglich zu schauen vor Augen stellen würde und Mörder sein dessen, welcher mich gepflanzt, des Vaters. Und ich, als ich dies angehört, beschloß, das Land Korinth hinfort nur an den Sternen messend, hinweg an einen Ort zu gehen, wo ich niemals die Schanddinge der bösen mir gewordenen Sprüche sich erfüllen sähe. Auf meiner Wanderung nun erreich ich jene Gegend, wo, wie du sagtest, dieser Herrscher umgekommen. Und, Frau, ich werde dir die Wahrheit sagen, als ich, des Weges ziehend, jenem Dreiweg nahe war, da kamen mir ein Herold und, auf einem Pferdewagen aufgestiegen, ein Mann entgegen, wie du ihn beschreibst. Und aus dem Wege wollten mich der Vormann und er, der Alte, mit Gewalt vertreiben, und ich versetzte dem, der mich wegdrängte, dem Treiber, einen Hieb im Ärger. Und der Alte, wie er es sieht, hat acht, wie ich vorbeigehe, und von dem Wagen, mitten übers Haupt, fuhr er mir herab mit einem Doppelstachel. Nun, Nicht mit Gleichem büßte er es, sondern, kurz, vom Stabe aus dieser meiner Hand getroffen, rollt er rücklings mitten aus dem Wagen augenblicklich, und ich erschlage allesamt. Wenn nun der Fremde, jener, mit Laios irgendwie verwandtschaftlich zu tun hat, wer wär unglückseliger als dieser Mann? Und welcher Mann mehr Gott verhaßt als ich? Den unter Fremden oder Bürgern keiner aufnehmen darf im Haus, ansprechen keiner, und den man von den Häusern stoßen muß. Und dieses kein anderer war's als ich, der diese Flüche mir zugefügt hat selber, und das Bett des Toten, in meinen beiden Armen schänd ich es, durch die er umgekommen. Bin ich nicht schlecht?
Es ist nur das eine Wort Dreiweg, das Ödipus aufhorchen lässt und das den gesamten Gang der Handlung zum Kippen bringt. Denn nun wird klar, Ödipus war es, der Laios erschlagen und Laios Frau geehelicht hat. Von nun an geht es bergab. Damit ist nämlich zwar die erste vom Orakel verlangte Aufklärung geleistet, der Mörder des Laios ist entdeckt. Aber Ödipus weiß noch nicht, dass dieser Laios sein Vater war, dass er also Jokastes Sohn ist. Mord und Thronusurpation, ja, keine schönen Taten, aber sowas kann ja nun mal vorkommen. Aber noch nicht Vatermord und Inzest. Dieses Stück der Aufklärung stellt einen weiteren, späteren Höhepunkt dar. Aber das, was wir in der Nachfolge des Aristoteles als Peripetie, als tragödientypischen Umschlag der Handlung bezeichnen, das hat jetzt gerade stattgefunden und es ist einhergegangen mit der Erkenntnis, Selbsterkenntnis des Ödipus, was für eine fatale Rolle er gespielt hat. Auch hierfür hat Aristoteles einen Begriff geprägt, der aus der europäischen Dramaturgie seitdem nicht mehr wegzudenken ist, nämlich die Anagnorisis, die Einsicht. Die Tatsache, dass im König Ödipus Anagnorisis und Peripetie in einem einzelnen Moment zusammenfallen, war der Grund dafür, dass Aristoteles dieses Drama des Sophokles als die ideale Tragödie ansah. Also nicht etwa das besonders schlimme Schicksal oder die besonders schwere Schuld des Titelhelden. Dass man diese sehr rationale Meinung aber nicht teilen muss, sehen wir gleich noch. Bleiben wir aber zunächst doch noch bei der Schuldfrage. Denn es ist ja nun evident, dass Ödipus einen Mann erschlagen hat, aber nicht wusste, dass es sich um seinen Vater handelte, und eine Frau geehelicht hat, aber nicht wusste, dass es sich um seine Mutter handelte. Wenn wir nun, aufgeklärt wie wir sind und wie in der Tat auch schon Sophokles und sein Publikum waren, die Rachegeister mal beiseite lassen, dann stellt sich ja doch wieder die Frage nach der Schuld. Und tatsächlich stellt diese Frage ganz grundsätzlich auch Aristoteles. Er beantwortet sie, nicht nur für Sophokles, sondern für die gesamte griechische Tragödie, durch das Konzept der Fehlhandlung, der Hamartia. Damit ist nicht etwa eine moralisch verwerfliche Tat oder etwas wie Sünde gemeint, sondern eine Art Fehler, ein Kalkulationsirrtum, sicher auch eine fehlgeleitete Tat unter besonderen emotionalen Umständen. Wenden wir das auf Ödipus an, dann müssen wir wohl oder übel auf seinen eigenen eben gehörten Bericht vom Geschehen am Dreiweg schauen, denn damit geht ja alles erst eigentlich los. Das hat der Althistoriker Egon Fleig in seinem Buch Ödipus, tragischer Vatermord im klassischen Athen von 1998 getan. Er weist darauf hin, dass aufgrund der attischen Volksgerichtsbarkeit, in der jeder Bürger in gerichtlichen Verfahren als Schöffe fungieren konnte, das athenische Publikum durchaus juristisch geschult war und Ödipus' Erzählung mit Misstrauen gefolgt sein könnte. Und da gibt es dann doch einige Vorwürfe, die man ihm machen kann. Erstens die Übereilung, aufgrund jenes Orakels seine Zieheltern in Korinth fluchtartig zu verlassen. Jeder Athener wusste doch, dass Orakel grundsätzlich interpretationsbedürftig waren. Man durfte sie nicht ignorieren, man durfte sie aber auch nicht einfach wörtlich nehmen. Der Gott in Delphi deute nur an, war schon die Meinung des vorsokratischen Philosophen Heraklit. Warum also befragt Ödipus nicht erst einmal einen professionellen Orakeldeuter? Er rennt stattdessen davon. Dann aber erschlägt er den ersten besten älteren Mann, der ihm über den Weg läuft. Ist das klug? Und er ehelicht eine Frau, die vom Alter her seine Mutter sein könnte. Ebenfalls vor dem Hintergrund seiner orakelbedingten Ängste nicht klug. Aber auch die Aktion am Dreiweg ist merkwürdig, wie Fleig herausgearbeitet hat. Ödipus, ein einfacher Wanderer, begegnet einem Fuhrwerk. Macht er, was doch nur vernünftig und angemessen wäre, Platz? Nein, er stellt sich ihm in den Weg, so dass die Leute auf dem und um das Fuhrwerk natürlich nur denken können, sie hätten es mit einem Wegelagerer zu tun. In der daraus hervorgehenden Konfrontation begnügt sich Ödipus nicht etwa mit Abwehr, nein, wie es in Vers 812 heißt, er erschlägt sie allesamt. Fast ein Amoklauf also. Das alles ist der Impulsivität des Ödipus geschuldet, seiner Voreiligkeit, seiner Selbstgewissheit, immer gleich Bescheid zu wissen, vorschnell und unreflektiert zu agieren. Und das genau mag hier die Hamartia sein, von der Aristoteles spricht. Sie ist am Ende auch daran schuld, dass sich Ödipus in seiner Verzweiflung über seine Taten selbst blendet. Ein Akt, der nichts besser macht, sondern nun auch noch der Stadt und seiner Familie die Verpflichtung auferlegt, sich um ihn kümmern zu müssen. So gedeutet ist Ödipus also durchaus nicht unschuldig an dem, was ihm widerfährt. Und Orakel hin, Orakel her, das Desaster wäre vermeidbar gewesen. Ein irdisches Gericht in Athen hätte Ödipus nicht unbedingt freigesprochen. Gewirkt hat jedoch in der Folgezeit die Tragödie des Sophokles so nicht. Im Gegenteil, Ödipus wurde rezipiert als der Leidensmann par excellence und die Tragödie wurde vollmundig zur Schicksalstragödie erklärt. Ein Begriff, mit dem Aristoteles begreiflicherweise nichts hätte anfangen können. Also, wenn ich in eine Ödipus-Lesung ginge, würde ich allmählich mal etwas mehr Grausen und Pathos erwarten. Da kommen wir mit Aristoteles, dem Rationalisten und mit einem juristisch argumentierenden Althistoriker natürlich nicht auf unsere Kosten. Springen wir daher in der Zeit vorwärts, nach Rom, ins erste Jahrhundert nach Christus, zu den Tragödien des Philosophen Seneca. In ihnen wird immer höchstes Leid, höchste Emotionalität entfaltet. Die Gestaltung der Handlung tritt demgegenüber zurück. Lauschen wir also dem Bericht eines Boten, der dabei war, als Ödipus drastische Konsequenzen aus der Erkenntnis seiner Verfehlungen zog.
So wie Ödipus das ihm prophezeite Verhängnis und sein frevelhaftes Geschlecht erfasst und dass er des Verbrechens überführt sei, verdammte er sich selbst. Die Königsburg feindselig aufsuchend, drang er ein in die verhassten Gemächer eiligen Schrittes, gleich wie der libysche Löwe durch die Gefilde rast, mit drohender Stirne seine gelbe Mähne schüttelnd. Das Antlitz vor Raserei finster und die Augen grimmig, Stöhnen und tiefes Grollen, und eisig strömt Schweiß über seine Glieder. Er schäumt und stößt Drohungen hervor, und sein tief vergrabener großer Schmerz überbordet. In seinem Innern bereitet er wütend irgendetwas Großes und seinem Schicksal Entsprechendes vor. »Was verzögere ich meine Züchtigung«, sagt er, »diese verbrecherische Brust treffe einer, entweder mit dem Schwert, oder er bezwinge sie mit glühendem Feuer oder steinige sie. Welche Tigerin oder welcher Raubvogel wird über meine Eingeweide herfallen?« Du selbst, Hort der Verbrechen fluchwürdiger Kithäron, entsende entweder wilde Tiere gegen mich aus deinen Wäldern oder sende tollwütige Hunde. Mein Herz, warum fürchtest du den Tod? Der Tod allein entreißt einen Unschuldigen dem Geschick. Nach diesen Worten legt er die ruchlose Hand an den Griff und zieht das Schwert. »Steht es so, für so große Verbrechen, zahlst du kurzwährende Strafe und wirst mit einem einzigen Hieb alles entgelten? Du stirbst, dies ist dem Vater genug. Was wirst du dann der Mutter, was den unselig zum Licht geborenen Kindern, was ihr selbst, die dein Verbrechen mit tiefem Falle büßt, der beweinenswerten Vaterstadt geben? Entsühnt werden kann jene Natur nicht, die ihre gültigen Gesetze in Ödipus allein verkehrte, neuartige Geburten ersinnend. Diese selbe erneuere sich zu meiner Züchtigung. Abermals zu leben und abermals zu sterben sei dir beschieden, wiedergeboren zu werden immerfort, auf daß du ebenso oft neuen Züchtigungen anheimfällst. Sei erfinderisch, Elender. Was dir nicht oft widerfahren kann, widerfahre dir auf lange Dauer. Erkoren sei ein langwährender Tod. Gesucht ein Weg, auf dem du nicht mit den Begrabenen vereint, den Lebenden dennoch entzogen irre gehen sollst. Stirb, doch diesseits der Schwelle, die dein Vater überschritt. Du zauderst, Mut? Siehe, plötzlicher Regung überschüttet hervorbrechend sein Antlitz und benetzt mit Weinen seine Wangen. Und ist es mit Weinen getan? Nur jetzt noch werden ihr leichtes Nass meine Augen vergießen. Aus ihren Höhlen gerissen sollen sie den Tränen folgen. Sie, meiner Ehezeugen, diese Augen will ich denn ausgraben. Er sprach es und raste vor Zorn. Drohend brennen seine Wangen in finsterem Feuer, und seine Augen halten sich kaum in ihren Höhlen zurück. Gewalttätig, verwegen seine Miene, zornig, grausam, nur sie hervorzuwühlen bedacht. Er stöhnte auf, und schrecklich ächzend stieß er die Hände gegen sein Antlitz. Doch ihnen entgegen starrten trotzig die Augen, und ihr zustrebend folgen sie seiner Hand von selbst, sie eilen ihrer Verwundung entgegen. Er wühlt gierig ihre Lichter mit gekrümmten Fingern hervor, aus ihrem Grunde mit den tiefsten Wurzeln sie herausreißend, zerrt er die Augäpfel zugleich heraus. Im Leeren haftet seine Hand und nach innen sich bohrend, zerfleischt sie mit den Nägeln die hohlen Augenlöcher in der Tiefe und ihre ausgeräumten Gehäuse und wütet umsonst und rast mehr als genug ist. Nur das Licht zu erproben bleibt ihm. Er hebt sein Haupt empor und mit leeren Augenhöhlen die Himmelszonen absuchend ermißt er seine Nacht. Alles, was noch von den schlecht ausgegrabenen Augen hervorquillt, reißt er los und ruft im Triumph alle Götter herbei. Schont die Heimat! O seht, ich flehe euch an! Schon habe ich der Gerechtigkeit Genüge getan, die geschuldete Sühne erbracht. Gefunden ist endlich die meines Ehegemaches würdige Nacht. Sein Antlitz benetzt ein grässlicher Regen, und sein verstümmeltes Haupt speit einen Strom von Blut aus aufgebrochenen Adern.
Wahrscheinlich wollte Seneca, der ja Stoiker war und als solcher einen kontrollierten Umgang mit Emotionen als eine Quelle menschlicher Zufriedenheit und Seelenruhe propagierte, mit diesen Stücken auch vorführen, wohin man gerät, wenn man sich diesen seinen Emotionen hemmungslos ausliefert. Fragt man sich nun, wohin die Reise denn noch gehen soll? Ob also nicht Sophokles und Seneca die dramatischen Möglichkeiten des Stoffes weitgehend ausgereizt haben, dann stellt sich in der Tat das Problem, dass die Konzeption der doch, wie man es auch dreht, zwar schuldhaften, aber doch unverschuldeten Ausgesetztheit des Menschen gegenüber einem sinnlosen, grausamen, ja beinahe zynischen Schicksal zum einen wenige Entwicklungsmöglichkeiten bietet, zum anderen einen hohen Frustrationsdruck erzeugt. Jean Cocteau hat das in seiner Ödipus-Bearbeitung von 1932 mit dem Titel La Machine Infernale, die Höllenmaschine, auf den Punkt gebracht, nämlich den der unentrinnbaren Grausamkeit der Welt, wie sie ist.
Sie sehen jetzt, meine Damen und Herren, eine der vollendetsten Maschinen, ein Uhrwerk, das völlig aufgezogen langsam ein Menschenleben lang abläuft, von den teuflischen Göttern erdacht, zur mathematischen Vernichtung eines Menschen.
Beides zusammen, Stillstand von Entwicklung und Druck des Pathos, erzeugt eine gewisse Statik, was durch die in der Literaturgeschichte nach Aristoteles dann scheinbar feststehende Idealität der sophokleischen Version noch verstärkt wird. Wie soll man denn mit so einem Stoff umgehen, wenn die pathetischen und dramaturgischen Möglichkeiten bereits erschöpft erscheinen? Hier erkennen wir sehr schön die Herausforderungen, die Kunst, die als klassisch und damit als paradigmatisch wahrgenommen wird, an die späteren immer wieder stellt. Es ist daher ein besonderer Zug der Romantik, dass sie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in ihren literarischen Produktionen gerade gegen die Werte agiert, die das Klassische ausmachen und mit Formbrüchen, Bevorzugung des Bunten und Fantastischen und des Individualistischen gegen das Typische, die geschlossene und harmonische Form, die klaren Begrenzungen, Vernunft und Maß und Sittlichkeit anarbeitet. Dabei verlaufen die Bruchlinien oft erratisch. August von Platen beispielsweise, der von 1796 bis 1835 lebte, ist in seiner Formstrenge durchaus klassizistisch zu nennen. In seinem parodistischen Drama »Der romantische Ödipus« von 1829 attackiert er aber gerade den gleichalten Dramatiker Karl Immermann, der mit seiner berühmten Düsseldorfer Musterbühne das Theater ebenfalls im klassischen Sinne als moralische Anstalt zu professionalisieren suchte. Und er desavouiert ihn gerade offensichtlich wegen seiner innovativen und kreativen Theaterarbeit erstaunlicher und unerwarteterweise als Hyperromantiker. In besagtem romantischen Ödipus, in dem es also nicht um traute Candlelight-Dinner zwischen Jokaste und Ödipus geht, polemisiert er gegen ihn als Nimmermann und unterstellt ihm, das ideale klassische Drama des Sophokles romantisch zu verhunzen. Zu diesem Zweck schreibt er nun selbst ein überzogen romantisches Drama. Hören Sie zwei Passagen aus dem Prologteil.
Ort der Handlung ist die Lüneburger Heide. Die Protagonisten der Szene sind ein Reisender, respektive das Publikum, und ein Chor von Heidschnucken, der allerdings mit einer Stimme spricht. Der Reisende ergreift das Wort. »Das ist die schöne Lüneburger Ebene, wohin des Rufs Trompete mich von fern gelockt. Hier, sagt man, wandle Tag und Nacht, romantische Blasbälge tretend, ein berühmter Verseschmied. Doch weit und breit erblick ich nichts Poetisches, bloß dort im Vordergrund eine Schar von Bestien.« Chor der Heidschnucken: »Wer bist du, Fremdling? Äußere dich bescheidener.« »Wie, sprechen könnt ihr? Leben wir zur Zeit Aesops? Ich wollte mich beruhigen, wenn ihr Pferde wärt, denn Pferde dünkt mich sprechen beim Homer sogar.« »Aesop, Homer, enthalte dich vom Griechischen. Blind war Homer. Es war Aesop, ein Buckliger. Wir dienen keinem Krüppel.« »Nun, wem dient ihr denn?« »Dem Nimmermann.« »Dem Nimmermann? So ist es wahr, dass hier der schwulst ein pöklerische Musensohn, der deutsche Shakespeare atmet, unter Schafen hier? Das wundert mich.« »Warum?« »Wer hätte das gedacht?« »Warum? Er ist Besitzer einer Schäferei. Trieb nicht auch Paris, welchem doch Olympia Schiedsrichteramt verliehen, trieb Adonis nicht Heidschnucken?
Was auch sollte sonst der Treffliche vornehmen, hier in dieser Abgeschiedenheit?
Wenn ich's gerade sagen soll, Scharfrichterei. Ich las entzückt sein Trauerspiel Cardenio, die größte, mehr als ekelhafte Metzelung, die je der fette Frosch Bombast in dunstigen Irrlichtersumpf poetischen Wahnsinns leichete. Denn so charakterisieren's uns die Kritiker. Doch eben was mißfallen hat den Kritikern, entzückte mich. Ich flog hierher, dem Dichter selbst die Hand zu schütteln. Aber sprich, wo find ich ihn?
Er überlegt ein Trauerspiel.
Schon wieder eins?
Ah, 10-1. Leichtfertig sind Romantiker, die's laufen lassen, wie es läuft.
Wo sitzt er denn?
Dort. Siehst du nicht die spanische Wand?
Dort dichtet er?
Das eben nicht. Abtut er ein Privatgeschäft. Er las gerade den Ödipus des Sophokles. Doch war derselbe keineswegs ihm homogen und geht sogleich nun wieder als Purgans von ihm.
Ein eigener Fall.
Der Hochbegabte schleuderte das fade Buch ins allerdürste Heidekraut. Das also, rief er, wäre solch ein Meisterstück, der tragische Kanon eures Aristoteles? Pedanten ihr! Nun will ich einen Ödipus, ich selbst erfinden, zeigen euch, wie jener Mensch es hätte machen sollen. Ein historisches Vorzeitsfamilienmordgemälde bühnenhaft dem Publikum vorbeizuführen. Jenes Stück ist bloß als Bruchstück anzusehen. Wo wäre denn die Breite, die dem Trauerspiel notwendig ist? Der nebenbei personenreiches Übermaß, Aufwärter, Mägde, Narren, kleine Kinderchen, Kanzleiverwandte, Taugenichtse, Krämervolk, Stallknechte, Hasenfüße, Kriminalbedienstete, Bordellgenossen und so weiter. Ja, wo wäre denn Dekorationsveränderung und sonstige Freischützkaskaden, Feuerwerk, Maschinerie? Wo ist was Komisches eingestreut? Die nötigen Anachronismen fehlen, geografische, selbst andere Schnitzer find ich nicht. Der schülerhaft holprichte Versbau mangelt, und der Floskelschwall, den stets als schöne Sprache rühmt das Publikum.
Kurz darauf betritt der Dichter Nimmermann höchst selbst die Szene, und das Publikum, also der Reisende, hat somit Gelegenheit, Aug in Aug mit dem von ihm verehrten Meister über dessen neueste Produktion zu sprechen.
»Ich dichte jetzt ein ungemeines Meisterstück«, eröffnet Nimmermann die Diskussion.
Darauf der Reisende:
»Wie immer. Doch gewähren Sie das Nähere.« »Ausforschen muss ich Ihren wahren Glauben erst. Was sagen Sie zum Ödipus des Sophokles?«
»Ich las in meiner Jugend auf den Schulen ihn. Er schien mir nicht gelungen.«
»Eine Pfuscherei, wie's keine gibt. Höchst tragisch ist der Gegenstand. Blutschande, Greuel jeder Art, ein Vatermord, die Sphinx, die Pest, ein Übermaß von Irrungen, Verwickelungen ohne Zahl. Wie wenig hat der Dichter diesen fürchterlichen Stoff benutzt? Geradezu hinausgerückt das Grässliche, verhüllt in schöne Reden jede Schändlichkeit, des Stücks Effekt vernichtet, aus dem Personal sogar die Sphinx gestrichen, die aufs Publikum den tiefsten Eindruck machen müsste.
Ja, ja, gewiss, denn völlig grundlos sagen uns die Kritiker, die tragische Kunst vertrüge nichts Dämonisches und bloß der Leidenschaften reine Menschlichkeit.
Nimmermann: Und wissen Sie, was jenes nüchternen Trauerspiels Hauptfehler?
Nein.
Sie kennen doch das Rätselchen, das jene Sphinx gab?
Allerdings. Sie sprach,
Was ist das Ding, das früh des Morgens auf 4 Füßen geht, auf 2 des Mittags und des Abends 3 gebraucht? Nehmermann, es ist der Mensch. Nun zeigte zwar den Ödipus als Mann der Dichter, wie er auf 2 Füßen geht. Ja, da er blind ihn werden lässt, so leiht er ihm auch wohl den Stab als 3. Fuß. Wo aber geht im ganzen Stück auf allen 4 Ödipus? O feiner Scharfsinn! So zerstörte Sophokles des eigenen Helden sogenannte Menschlichkeit. Denn weil er nie auf 4 geht, so ist er mir kein wahrer Mensch entweder, oder Ödipus erriet das Rätsel keineswegs und hätte dann von jener Sphinx den Tod verdient. O Teuerster, Sie brächten einen Dromedar durchs Nadelöhr, geschweige denn ein bloß Kamel. Welch tiefer Geist! Und hier noch ein kleiner Ausschnitt aus dem 2. Akt der Platonschen Parodie. Ort der Handlung ist diesmal der Königspalast in Theben. Jokaste hat soeben einen Knaben geboren. Unter einem bösen Vorzeichen, wie ihr schien, denn sie lag schon in den Wehen, da flog eine Fledermaus in ihr Zimmer und verfing sich in ihren Haaren. Und ihre Ahnung, dass dies nichts Gutes bedeutet, bestätigt sich alsbald, denn da eilt der blinde Seher Tiresias ans Wochenbett Jokastes. Auch ihr ahnungsloser Gatte Laios hat sich inzwischen eingefunden. Tiresias: O fürchterliche Neuigkeit! Laios: Was gibt's? Tiresias: O schreckenvolles Wort! Wie spreche ich dich? Jokaste: So rede doch! Tiresias: Ich stellte kaum dem Prinzen dort das Horoskop, so fand ich... Jokaste: Was? Tiresias: Er wird... Laios: Er wird... Tiresias: Bah, es ist zu viel! Laios: Doch nicht im Whist verlieren einst? Tiresias: O, wär es bloß ein Kartenspiel! Jokaste: Ah, doch keinen Kern verschlucken, wenn er Kirschen isst? Tiresias: O Kindereien! Den Vater wird er töten einst und überdies die Mutter freien! Jokaste: Hebammen, helft der Königin! Laios: Und solch ein Weh, wie wird's erspart? Tiresias: Ihn aus dem Wege räume schnell! Jokaste: Nur keine schlechte Todesart! Tiresias: In einem Mörser allenfalls zerstoßen ihn? Jokaste: Im Mörser? Nein! Die Köchin stieße Krebse drin ein andermal, das ist gemein. Tiresias: In ein Kanönchen laden ihn. Jokaste: Das Schießen greift die Nerven an. Tiresias: Vorwerfen einem wilden Tier? Laios: So sei's, und werde schnell getan, denn sicher sind wir beide nicht, solang er lebt.
Hier werden nun auch 2 weitere Motive der Ödipus-Erzählung vorgeführt, von denen wir bisher im einen Fall noch gar nicht, im anderen Fall kaum gesprochen haben. Nämlich erstens die Geschichte vom Rätsel der Sphinx. Ödipus verdankt seinen Ruhm der Scharfsinnigkeit eben dieser Lösung, eine Scharfsinnigkeit, die ihm, als es um ihn selbst geht, jedoch zum Verhängnis wird. Zweitens die Vorgeschichte. Ödipus wurde als Kind ausgesetzt, weil seinen Eltern geweissagt worden war, das Kind würde den Vater vom Thron stürzen. Ödipus wurde von einem Diener in den Bergen ausgesetzt. Es wurden ihm, Platon lässt die Eltern zynisch abgebrüht, martialischere Wege der Abfertigung erwägen, die Füße durchbohrt, damit er keine Überlebenschance hätte. Es ist bei Sophokles dann dieser Diener, der alles enthüllt und damit die Katastrophe einleitet. Übrigens verdankt Ödipus seinen Namen, der übersetzt Schwellfuß bedeutet, genau dieser Verstümmelung, und man muss sich wohl vorstellen, dass Ödipus, obwohl das nie wieder thematisiert wird, als Erwachsener eher ein schwerfälliger Geher war. Daraus hat, aber das will ich nur ganz nebenbei erwähnen, der Satiriker Lukian im 2. Jahrhundert nach Christus eine Pointe eigener Art gezogen, als er zwei sehr kurze Dramen über die Fußgicht, die Podagra, verfasste, deren eines einen jungen Mann in den Mittelpunkt stellt, der aufgrund seines zu Lust betonten Lebenswandels plötzlich von dieser auch heute noch unheilbaren und schmerzhaften Krankheit befallen wird. Und er trägt den nur noch zynisch zu nennenden Namen Schnellfuß. Aber auch solche Texte sind, und das wird in Lukians Dramen sogar eigens gesagt, ein trostreicher Weg, mit der Erfahrung von Leid umzugehen. Der vielleicht berühmteste und geistesgeschichtlich wahrscheinlich folgenreichste Versuch, gerade mit dem Leidensdruck, der im Mythos zum Ausdruck kommt, fertig zu werden, ihn ins Produktive zu wenden, gehört aber einem Mann, auf dessen Namen Sie nun wahrscheinlich schon seit einiger Zeit warten, nämlich Sigmund Freud, dem Vordenker der Psychoanalyse und Konstrukteur des berühmten Ödipus-Komplexes. Freud hat sich mehrfach, aber besonders eindringlich in seiner frühen Traumdeutung von 1900 und dann später in seiner Vorlesung Libidoentwicklung und Sexualorganisation im Rahmen der allgemeinen Neurosenlehre von 1917 zu diesem Konzept geäußert. Und da er einer der ganz großen Stilistiker der Wissenschaft war, wollen wir Ihnen das Vergnügen, ihn sozusagen selbst zu hören, nicht vorenthalten. Dabei beginnen wir mit dem späteren Text, weil er die psychologische Konstruktion am klarsten erklärt.
Wir nennen die Mutter das erste Liebesobjekt. Von Liebe sprechen wir nämlich, wenn wir die seelische Seite der Sexualstrebungen in den Vordergrund rücken und die zugrunde liegenden körperlichen oder sinnlichen Triebanforderungen zurückdrängen oder für einen Moment vergessen wollen. Um die Zeit, da die Mutter Liebesobjekt wird, hat auch bereits beim Kinde die psychische Arbeit der Verdrängung begonnen, welche seinem Wissen die Kenntnis eines Teiles seiner Sexualziele entzieht. An diese Wahl der Mutter zum Liebesobjekt knüpft nun all das an, was unter dem Namen des Ödipus-Komplexes in der psychoanalytischen Aufklärung der Neurosen zu so großer Bedeutung gekommen ist und einen vielleicht nicht geringeren Anteil an dem Widerstand gegen die Psychoanalyse gewonnen hat. Hören Sie eine kleine Begebenheit an, die sich im Laufe dieses Krieges zugetragen hat. Einer der wackeren Jünger der Psychoanalyse befindet sich als Arzt an der deutschen Front irgendwo in Polen und erregt die Aufmerksamkeit seiner Kollegen dadurch, dass er gelegentlich eine unerwartete Beeinflussung eines Kranken zustande bringt. Auf Befragen bekennt er, dass er mit den Mitteln der Psychoanalyse arbeitet und muss sich bereit erklären, den Kollegen von seinem Wissen mitzuteilen. Allabendlich versammeln sich nun die Ärzte des Korps, Kollegen und Vorgesetzte, um den Geheimlehren der Analyse zu lauschen. Das geht eine Weile gut. Aber nachdem er den Hörern vom Ödipus-Komplex gesprochen hat, erhebt sich ein Vorgesetzter und äußert, das glaube er nicht. Es sei eine Gemeinheit des Vortragenden, ihnen, braven Männern, die für ihr Vaterland kämpfen, und Familienvätern, solche Dinge zu erzählen. Und er verbiete die Fortsetzung der Vorträge. Damit war es zu Ende. Der Analytiker ließ sich an einen anderen Teil der Front versetzen. Nun werden Sie darauf gespannt sein, zu erfahren, was dieser schreckliche Ödipus-Komplex enthält. Der Name sagt es Ihnen. Sie kennen alle die griechische Sage vom König Ödipus, der durch das Schicksal dazu bestimmt ist, seinen Vater zu töten und seine Mutter zum Weibe zu nehmen, der alles tut, um dem Orakelspruch zu entgehen und sich dann durch Blendung bestraft, nachdem er erfahren, dass er diese beiden Verbrechen unwissentlich doch begangen hat. Ich hoffe, viele von Ihnen haben die erschütternde Wirkung der Tragödie, in welcher Sophokles diesen Stoff behandelt, an sich selbst erlebt. Das Werk des attischen Dichters stellt dar, wie die längst vergangene Tat des Ödipus durch eine kunstvoll verzögerte und durch immer neue Anzeichen angefachte Untersuchung allmählich enthüllt wird. Es ist insofern eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Fortgang einer Psychoanalyse. Im Verlaufe des Dialogs kommt es vor, dass die verblendete Muttergattin Jokaste sich der Fortsetzung der Untersuchung widersetzt. Sie beruft sich darauf, dass vielen Menschen im Traum zuteil geworden, dass sie der Mutter beiwohnen, aber Träume dürfe man gering achten. Wir achten Träume nicht gering. Am wenigsten typische Träume, solche, die sich vielen Menschen ereignen, und wir zweifeln nicht daran, dass der von Jokaste erwähnte Traum innig mit dem befremdenden und erschreckenden Inhalt der Sage zusammenhängt. Es ist zu verwundern, dass die Tragödie des Sophokles nicht viel mehr empörte Ablehnung beim Zuhörer hervorruft, eine ähnliche und weit mehr berechtigte Reaktion als die unseres schlichten Militärarztes. Denn sie ist im Grunde ein unmoralisches Stück. Sie hebt die sittliche Verantwortlichkeit des Menschen auf, zeigt göttliche Mächte als die Anordner des Verbrechens und die Ohnmacht der sittlichen Regungen des Menschen, die sich gegen das Verbrechen wehren. Man könnte leicht glauben, dass der Sagenstoff eine Anklage der Götter und des Schicksals beabsichtige, und in den Händen des kritischen, mit den Göttern zerfallenen Euripides wäre es wahrscheinlich eine solche Anklage geworden. Aber beim gläubigen Sophokles ist von dieser Verwendung keine Rede. Eine fromme Spitzfindigkeit, es sei die höchste Sittlichkeit, sich dem Willen der Götter, auch wenn er Verbrecherisches anordnet, zu beugen, hilft über die Schwierigkeit hinweg. Ich kann nicht finden, dass diese Moral zu den Stärken des Stückes gehört, aber sie ist für die Wirkung desselben gleichgültig. Der Zuhörer reagiert nicht auf sie, sondern auf den geheimen Sinn und Inhalt der Sage. Er reagiert so, als hätte er durch Selbstanalyse den Ödipus-Komplex in sich erkannt und den Götterwillen sowie das Orakel als erhöhende Verkleidungen seines eigenen Unbewussten entlarvt. Als ob er sich der Wünsche, den Vater zu beseitigen und an seiner Statt die Mutter zum Weibe zu nehmen, erinnern und sich über sie entsetzen müsste. Er versteht auch die Stimme des Dichters so, als ob sie ihm sagen wollte: »Du sträubst dich vergebens gegen deine Verantwortlichkeit« und beteuerst, was du gegen diese verbrecherischen Absichten getan hast, du bist doch schuldig, denn du hast sie nicht vernichten können, sie bestehen noch unbewusst in dir. Und darin ist psychologische Wahrheit enthalten. Auch wenn der Mensch seine bösen Regungen ins Unbewusste verdrängt hat und sich dann sagen möchte, dass er für sie nicht verantwortlich ist, wird er doch gezwungen, diese Verantwortlichkeit als ein Schuldgefühl von ihm unbekannter Begründung zu verspüren. Es ist ganz unzweifelhaft, dass man in dem Ödipus-Komplex eine der wichtigsten Quellen des Schuldbewusstseins sehen darf, von dem die Neurotiker so oft gepeinigt werden. Die klinische Tatsache, die uns hinter der analytisch festgestellten Form des Ödipus-Komplexes entgegentritt, ist nun von der höchsten praktischen Bedeutung. Wir erfahren, dass zur Zeit der Pubertät, wenn der Sexualtrieb zuerst in voller Stärke seine Ansprüche erhebt, die alten familiären und inzestuösen Objekte wieder aufgenommen und von neuem libidinös besetzt werden. Die infantile Objektwahl war nur ein schwächliches, aber richtunggebendes Vorspiel der Objektwahl in der Pubertät. Hier spielen sich nun sehr intensive Gefühlsvorgänge in der Richtung des Ödipus-Komplexes oder in der Reaktion auf ihn ab, die aber, weil ihre Voraussetzungen unerträglich geworden sind, zum großen Teil dem Bewusstsein ferne bleiben müssen. Von dieser Zeit an muss sich das menschliche Individuum der großen Aufgabe der Ablösung von den Eltern widmen, nach deren Lösung es erst aufhören kann, Kind zu sein, um ein Mitglied der sozialen Gemeinschaft zu werden. Die Aufgabe besteht für den Sohn darin, seine libidinösen Wünsche von der Mutter zu lösen, um sie für die Wahl eines realen, fremden Liebesobjektes zu verwenden, und sich mit dem Vater zu versöhnen, wenn er in Gegnerschaft zu ihm verblieben ist, oder sich von seinem Druck zu befreien, wenn er in Reaktion auf die infantile Auflehnung in die Unterwürfigkeit gegen ihn geraten ist. Diese Aufgaben ergeben sich für jedermann. Es ist beachtenswert, wie selten ihre Erledigung in idealer Weise, das heißt psychologisch wie sozial korrekt, gelingt. Den Neurotikern aber gelingt diese Lösung überhaupt nicht. Der Sohn bleibt sein Leben lang unter die Autorität des Vaters gebeugt und ist nicht imstande, seine Libido auf ein fremdes Sexualobjekt zu übertragen. Dasselbe kann mit Veränderung der Beziehung das Los der Tochter werden. In diesem Sinne gilt der Ödipus-Komplex mit Recht als der Kern der Neurosen.
Wieso habe ich diese Anwendung des Mythos als einen Weg der Entlastung vom Leidensdruck bezeichnet? Aus zwei Gründen. Zum einen wird das mythische Geschehen verallgemeinert. Jeder Mann und jede Frau sind betroffen. Und normalisiert. Dieser Komplex gehört zur normalen psychischen Entwicklung jedes Menschen. Zum anderen wird das Geschehen von einer mythischen Realität auf die Ebene des bloßen Wunsches gebracht. Das männliche Kind begehrt die Mutter und wünscht sich den Vater weg. Das weibliche Kind begehrt den Vater und wünscht die Abwesenheit der Mutter. Das sind Stufen, die im Zuge einer normalen Entwicklung überwunden werden müssen und überwunden werden. Gelingt das nicht, entstehen beim Erwachsenen neurotische Störungen. Wenn Freud aber von den Schwierigkeiten berichtet, denen er bei seinen Versuchen begegnete, dieses Wissen zu vermitteln, wird klar, dass jener Druck, den das Leiden des Ödipus erzeugt, auch dadurch entsteht, dass hier an massive Tabus, die vielfache Unantastbarkeit der Eltern, gerührt wird. Dass wir uns nicht darauf hinausreden können, eben kein Ödipus zu sein, sondern dass in jedem von uns ein Ödipus als Potenzial steckt, ist eine bittere Wahrheit. Und zwar eine komplizierte, da es nicht um einfache und explizite Wünsche geht, sondern um einen ganzen Komplex von meist unbewussten Impulsen, Fantasien, Ängsten, Eingeständnissen und Abwehrhaltungen. Damit ist uns, jedenfalls dem Kind in uns, die Unschuld geraubt. Freud entdeckte diesen Mechanismus durch seine Analyse der Traumarbeit und sah sich dadurch bestätigt, dass auch Jokaste, Ödipus-Ängste durch den Hinweis auf die Unschädlichkeit dessen, was im Traum begehrt wird, zu entschärfen versucht. Aber eben vergeblich und zu Unrecht, wie auch Freud Träume nicht als Schäume ansieht, sondern in ihnen Regungen des Unbewussten zum Ausdruck gelangen sieht. Dieser Kern der Neurosen ist auch heute noch wesentlicher Bestandteil psychoanalytischen Denkens, wenn er natürlich auch eine ganze Reihe von Revisionen, Erweiterungen und Vertiefungen erfahren hat. Für den Literaturwissenschaftler ist darüber hinaus aber von besonderem Interesse, dass Freud den Mythos von Ödipus nicht nur als bloßen Bildgeber verwendet hat. Nein, er vertrat die Auffassung, dass der Mythos selbst seine eigene Entstehung eben gerade jenem psychischen Vorgang verdanke, ja, sein sublimierter Ausdruck sei. Unser Entsetzen bei der Konfrontation mit Ödipus' Schicksal rührt dann daher, dass unser Triebleben offenkundig eine tragische Dimension, ein Potenzial von schuldhafter Verstrickung besitzt. Der Geschlechterfluch. Erinnern Sie sich, schon Laios musste ja befürchten, durch seinen Sohn vom Thron gestoßen zu werden, wird zum Menschheitsfluch, der im Mythos und jeder seiner Verarbeitungen zur ästhetischen Form gerinnt. Die Lektüre oder die Betrachtung der Tragödie wird zu einer Form der Selbstanalyse. Hören wir, was Freud dazu in der Traumdeutung zu sagen hat.
wenn der König Ödipus den modernen Menschen nicht minder zu erschüttern weiß als den zeitgenössischen Griechen, so kann die Lösung wohl nur darin liegen, dass die Wirkung der griechischen Tragödie nicht auf dem Gegensatz zwischen Schicksal und Menschenwillen ruht, sondern in der Besonderheit des Stoffes zu suchen ist, an welchem dieser Gegensatz erwiesen wird. Es muss eine Stimme in unserem Innern geben, welche die zwingende Gewalt des Schicksals im Ödipus anzuerkennen bereit ist. Und ein solches Moment ist in der Tat in der Geschichte des König Ödipus enthalten. Sein Schicksal ergreift uns nur darum, weil es auch das unsrige hätte werden können, weil das Orakel vor unserer Geburt denselben Fluch über uns verhängt hat wie über ihn. Uns allen vielleicht war es beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den ersten Hass und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten. Unsere Träume überzeugen uns davon. König Ödipus, der seinen Vater Laios erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit. Aber glücklicher als er ist es uns seitdem, insofern wir nicht Psychoneurotiker geworden sind, gelungen, unsere sexuellen Regungen von unseren Müttern abzulösen, unsere Eifersucht gegen unsere Väter zu vergessen. Vor der Person, an welcher sich jener urzeitliche Kindheitswunsch erfüllt hat, schaudern wir zurück, mit dem ganzen Betrag der Verdrängung, welche diese Wünsche in unserem Innern seither erlitten haben. Während der Dichter in jener Untersuchung die Schuld des Ödipus ans Licht bringt, nötigt er uns zur Erkenntnis unseres eigenen Innern, in dem jene Impulse, wenn auch unterdrückt, noch immer vorhanden sind. Dass die Sage von Ödipus einem uralten Traumstoff entsprossen ist, dafür findet sich im Texte der sophokläischen Tragödie selbst ein nicht misszuverstehender Hinweis. Jokaste tröstet den noch nicht aufgeklärten, aber durch die Erinnerung der Orakelsprüche besorgt gemachten Ödipus durch die Erwähnung eines Traums, den ja so viele Menschen träumen, ohne dass er, meint sie, etwas bedeute. Denn viele Menschen sahen auch in Träumen schon sich zugesellt der Mutter. Doch wer alles dies für nichtig achtet, trägt die Last des Lebens leicht, sagt sie. Der Traum, mit der Mutter sexuell zu verkehren, wird, ebenso wie damals, auch heute vielen Menschen zuteil, die ihn empört und verwundert erzählen. Er ist der Schlüssel der Tragödie und das Ergänzungsstück zum Traum vom Tod des Vaters. Die Ödipus-Fabel ist die Reaktion der Fantasie auf diese beiden typischen Träume. Und wie die Träume von Erwachsenen mit Ablehnungsgefühlen erlebt werden, so muss die Sage Schreck und Selbstbestrafung in ihren Inhalt mit aufnehmen.
Aber glücklicher als Ödipus ist es uns seitdem, insofern wir nicht Psychoneurotiker geworden sind, gelungen, unsere sexuellen Regungen von unseren Müttern abzulösen, unsere Eifersucht gegen unsere Väter zu vergessen. Ja, insofern wir nicht Psychoneurotiker geworden sind. Es ist aber nicht sicher, ob uns das gelingt. Und hier offenbart sich ein neues Druckpotenzial von Angst, das wir doch durch Freuds Rationalisierung und Verallgemeinerung gerade losgeworden zu sein gehofft hatten. Kennen wir nicht alle Männer, die noch als Erwachsene auffällig an ihrer Mutter hängen? Frauen, die nicht von ihren Vätern lassen können und sich Männer suchen, die jenen gleichen? Haben wir selbst einfach nur Glück gehabt? Auf ein neues, also bei der Suche nach Entlastung. Da kommt uns ein Mann, der gerade in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte und wie kaum ein Künstler in die Abgründe der menschlichen Seele geblickt hat, ein perfekter Freudianer, aber mit zutiefst humanem Humor, gerade recht. Ich spreche natürlich von Viktor von Bülow, auch und eigentlich bekannt als Loriot, und heute Abend insbesondere ebenso natürlich von seinem ersten Kinofilm, dem 1988 gedrehten Ödipussy. Wahrscheinlich kennen den alle hier im Raum. In aller Kürze zum Inhalt. Paul Winkelmann, 56 Jahre alt, wohnt zwar eigentlich nicht mehr, aber irgendwie doch immer noch zu Hause bei seiner Mutter, die ihn umsorgt, als wäre er noch ein kleiner Junge. Dann lernt er die Psychologin Margarete kennen. Die beiden kommen sich näher, was Winkelmanns Mutter nicht gefällt. Das Drama endet mit einer persiflierten Blendung, aber diesmal der Mutter, der Winkelmann bei einer Autofahrt von hinten den Hut über den Kopf zieht. Hören wir gleich die erste Szene des Films.
Das Drehbuch gibt dazu folgende Regieanweisung. Im Haus von Mutter Winkelmann. Auf einem Konzertflügel stehen mehrere altertümlich gerahmte Fotos, darunter Vater Winkelmann im Alter von etwa 50 Jahren, sowie ein Foto von Mutter Winkelmann und ihrem damals etwa 6-jährigen Sohn Paul. Während die Kamera auf letzteres Foto zufährt, hört man die Stimmen von Mutter und Sohn aus dem Esszimmer. Mutter Winkelmann:
Sei ein lieber Junge und iss noch ein bisschen. Du willst mich doch nicht traurig machen. Und halte dich gerade.
Paul: Ja, Mama.
Bildwechsel. Paul Winkelmann, 56 Jahre alt, sitzt am Esstisch und isst widerwillig. Seine Mutter, 78, bleibt zwischen Küche und Esszimmer in Bewegung, um für die Mahlzeit ihres Sohnes zu sorgen.
Mutter Winkelmann:
Du kannst auch heute Abend hier essen. Es ist noch genug da.
Schmeckt dir die Putenbrust?
Paul:
Wundervoll, Mama, ganz wundervoll.
Mutter:
Und wenn du hier schlafen möchtest, dein Kinderzimmer ist immer für dich bereit. Ich mach dir das Püree noch mal warm.
Sie geht in die Küche.
Paul: Ich komme zu spät.
Mutter:
Erst wird gegessen.
Paul:
Ja, Mama.
Mutter Winkelmann kommt mit dem aufgewärmten Püree ins Zimmer zurück.
Warum hast du dir bloß diese Wohnung genommen? Andere Jungens wohnen doch auch zu Hause.
Ja, Mama.
Pussy?
Ja.
Hast du mir deine Hemden mitgebracht?
Ach nein, Mama, das muss doch nun wirklich nicht sein.
Liebes Kind, ich wasche seit 50 Jahren deine Hemden, weil ich will, dass du ordentlich aussiehst. Die Haare könntest du dir auch mal wieder schneiden lassen.
Ja, Mama.
Die Kundschaft sieht auf sowas. Du bist jetzt der Chef von Winkelmann und Sohn, wie dein Vater und dein Großvater. Ich bin stolz auf dich.
Du isst ja gar nichts.
Sie geht in die Küche.
Paul:
Ich kann nicht mehr.
Schon diese Szene, die zunächst einmal nur der Einführung in die für jeden völlig durchsichtige Situation zwischen Mutter und Sohn dient, die aber auch zeigt, wie sehr Freuds Theorie 2 Generationen nach seinen Vorlesungen unterdessen zum gesellschaftlichen Allgemeinwissen geworden ist, steckt voll von Anzüglichkeiten. Ich weise nur auf: Schmeckt dir die Putenbrust? Wunderbar, ganz wunderbar, Mama. Hin und glaube, dass Loriot mit voller Absicht Mama mit 2 M schreibt, um an die weibliche Brust zu erinnern. Ebenso wie Mutter Winkelmanns Kosename für ihren Sohn Pussy leicht den englischen Slang-Ausdruck für die Vagina assoziieren lässt, zumal er ja mit Pauls wirklichem Vornamen nichts zu tun hat. Gerade deshalb meint Winkelmanns szenenschließendes »Ich kann nicht mehr« vielleicht auch etwas mehr als nur seinen übersättigten Appetit. Der Inzestwunsch, aber hier auch schon gepaart mit einem Gefühl des Überdrusses, zeigt sich dann glasklar in der folgenden Traumsequenz, in der Winkelmann sich selbst und seine Mutter in weißem Hochzeitsgewand aufeinander zuschweben sieht, nur um ihr dann kurz vor ihrer Vereinigung den Hut über den Kopf zu ziehen. Eben die Geste, mit der, aber nun in Wirklichkeit, der Film schließen wird. Ob der Neurotiker geheilt ist, bleibt offen. Anzüglich geht es auch in der folgenden Szene zu.
In der Paul Winkelmann eine gewisse Margarete Tietze in seiner Wohnung empfängt. Sie ist 40 Jahre alt, Psychologin
und war in einer der ersten Filmszenen als Kundin in Pauls Ladengeschäft getreten. Wenig später traf Herr Winkelmann Frau Tietze zufällig bei einem Herrenausstatter wieder, wo er sich ein paar Unterhosen kaufen wollte und hatte sich trotz oder gerade wegen der peinlichen Situation in gewisser Weise in Frau Tietze verguckt. Er lud sie jedenfalls auf eine Tasse Tee zu sich nach Hause ein und Margarete sagte zu. Nun steht sie also in seiner Wohnung und schaut sich verlegen um. Margarete: »Hübsch haben Sie's hier.« Paul: »Och Gott, ja, es genügt mir. Ich bin ja auch meistens bei meiner...« Margaretes Blick fällt auf das Bild von Frau Winkelmann auf einem Tisch. »Ist das Ihre Frau Mutter?« »Ja, das ist meine Mutter. Eine ganz, ganz famose Person, ganz famos. Bitte, nehmen Sie doch Platz.« Paul eilt in Richtung Küche. Margarete setzt sich auf das Sofa. Margarete: »Kochen Sie gern?« Paul: »Na ja, Mama kocht besser.« Paul, in der Küche angekommen, entnimmt dem Backofen einen Hefezopf, kehrt mit ihm ins Wohnzimmer zurück und stellt ihn umständlich auf den Tisch, auf welchem bereits Tassen und eine Kanne Tee stehen. Margarete: »Ach, der sieht ja wundervoll aus. Und den haben Sie selbst gebacken?« »Ja, nach einem Rezept von meiner Mutter. Möchten Sie einen Sherry zum Tee?« »Einen ganz kleinen.« Paul geht zu seiner kleinen Hausbar, schaltet die vorbereitete romantische Musik ein und kehrt mit dem Sherry zum Tisch zurück. Er schenkt zwei Gläser ein und setzt sich neben Frau Tietze auf das Sofa. Er führt sein Glas zum Mund. Margarete: »Sie hängen sehr an Ihrer Mutter?« Paul verschluckt sich fast. »Ja, schon. Jeder hängt wohl an seiner Mutter.« »Ja, ja, natürlich.« Paul trinkt den Sherry aus und setzt das Glas ab. »Ach, mit Ihnen kann man wirklich über alles reden.« »Ja, dann tun Sie das doch einfach.« Paul gießt einen neuen Sherry ein und erhebt das Glas. »Dann muss ich Ihnen jetzt etwas sagen, was ich nur einmal im Leben zu einer Frau gesagt habe. Ich würde mich mit Ihnen in einer Tonne durch die Niagarafälle treiben lassen. Das habe ich bisher nur zu meiner Mutter gesagt.« »Oh, da würde ich Sie dann doch bitten, lieber mit Ihrer Frau Mutter zu reisen. Wissen Sie, ich meine, es muss ja nicht in der Tonne sein.« »Aber wenn sich Ihre Mutter nun schon so drauf gefreut hat?« Paul rückt auf Margarete zu. »Dann könnten wir doch einfach zusammen...« »Warum soll man nicht einfach...« Margarete: »Zu dritt in dieser Tonne?« »Nein, nein, keine Vergnügungsreise. Ich muss Freitag in 8 Tagen geschäftlich nach... Mailand. Wenn Sie da nun einfach mitkämen?« »Geschäftlich, meine ich. Man könnte noch einen Tag dranhängen.« Beschwörend: »Frau Tietze...« Es folgt eine Zwischensequenz, in der sich Mutter Winkelmann mit ihrer Schwester Mechthild in einem Café über ihren Sohn unterhält. Sie berichtet, dass sie ihm heute Morgen ihr Rezept für einen Hefezopf gegeben hatte. Bildwechsel, wieder zurück in Pauls Wohnung. Margarete: »Wie werden Sie eigentlich von Ihrer Mutter genannt?« »Mama nennt mich Pussy.« »Pussy?« Paul: »Wissen Sie, an was ich denken muss, wenn Sie es mir sagen?« Das Telefon klingelt. Paul: »Entschuldigen Sie bitte.« »Winkelmann?« Mutter Winkelmann am Telefon: »Pussy, du, ich sitze gerade hier mit Mechthild und da ist mir noch was eingefallen für deinen Hefezopf.« Paul formt lautlos, aber sehr deutlich in Richtung Margarete das Wort »Mama«. Mutter Winkelmann: »Also, bevor du ihn reinschiebst, musst du ihn mit Eingelb einstreichen. Du könntest ihn auch mit gehackten Mandeln bestreuen.« »Mama, wir haben den Hefezopf eigentlich schon fast gegessen. Sind die Herren denn noch da?« gerade aus der Tür.« Margarete ist inzwischen aufgestanden und verabschiedet sich wortlos lächelnd von Paul. Szenenwechsel. Paul und seine Mutter gehen durch den Vorgarten auf das Haus von Mutter Winkelmann zu. Er trägt einen vollgepackten Einkaufskorb. Mutter Winkelmann: »Hat den Herren der Hefezopf geschmeckt?« »Ja, das heißt, gestern war das weniger auf Vertreterebene. Ich möchte die Kundenberatung künftig mehr unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Dr. Tietze, Frau Dr. Tietze ist Psychologe.« »Ach, du hattest gestern gar keinen Besuch?« Die beiden stehen nun in Mutter Winkelmanns Wohnung. Paul: »Doch, ich sag ja, wer?« »Frau Dr. Tietze.« »Ach, wie hast du denn den Herrn erklärt, wer diese Frau Tietze ist?« »Da waren ja gar keine Herren.« Mutter Winkelmann bleibt konsterniert stehen. »Da hätte ich mit dir also telefoniert, während du mit dieser Person...« »Mama, Frau Dr. Tietze ist Wissenschaftlerin. Wir arbeiten zusammen.« »Ja, ja, das willst du deiner Mutter erzählen?« »Mama, kannst du mir sagen, wie das jetzt weitergehen soll?« »Mama, ich habe vor, mich wegen der Beratung von Kunden, also wegen der Kundenberatung, beraten zu lassen. Von Frau Dr. Tietze beraten zu lassen. Die Firma Winkelmann kann ihre Einkäufe also nicht mehr alleine machen?« »Ich muss ja leider nächste Woche schon wieder runter nach Mai. Ach, und da muss die Dame wohl schon mit. Vielleicht machen sich die Herrschaften auch noch ein paar schöne Tage, wie?« »Mama, ich will dir mal was sagen, mein Junge. Dann kann sie auch deine Hemden bügeln.« Sie nimmt sich den Hut vom Kopf und drückt ihn Paul resolut in die Hand.
Zum Hefezopf, den man mit Eigelb bestreichen solle, bevor man ihn reinschiebt, brauche ich wohl nicht eigens etwas zu sagen. Hoffe ich. Sonst fragen Sie nachher mal Ihre Begleitung. Ödipussy ist auch deshalb ein großartiger Film, weil er einerseits kein billiges Happy End sucht, andererseits aber den freudianischen Druck ins komisch-komödische zu wenden versteht. Aber wie es schon mit Sophokles war, im Höchstmaß gelungene künstlerische Gestaltungen, Klassiker eben, versperren auch Wege. Loriot lässt sich nicht einfach nachmachen oder weiterführen. Immer wieder steht Ödipus vor uns als Herausforderung. Wir kommen nicht von ihm los, weil er in uns steckt. Das hat der Lyriker Klaus Rarisch 1990, nur 2 Jahre nach Ödipussy, in eine angemessen klassische Form gebracht, nämlich in ein Sonett mit dem schlichten Titel
»Ödipus«. Der Schoß, aus dem ich bloß ins Leben rollte, ist er noch fruchtbar oder bar der Frucht? War er verflucht? Schlug er mich in die Flucht? War es die Erde, die mit Beben grollte, da ich in Theben eben leben wollte? Ich bahnte mir den Weg mit Wut und Wucht, sei's Greis, sei's Sphinx, ich schmiss sie in die Schlucht, weil Mutter mir die Sonne geben sollte. Sie gab mir Phosphor. Tückisch strahlt die Nacht. So hab ich mich mit Qual bezahlt gemacht, der kundigen Thebaner Psychopath. Sie kommen alle Tage mich zu sehen. Ich bleibe, der ich war. Ich kann nicht gehen. Es hat mich Gott im Griff, der Psychokrat.
Wenn Sophokles denn tatsächlich die ideale Tragödie geschrieben hatte, dann lag es nahe, falls man sein Geschick in die Lyrik transponieren wollte, die Gedichtform des Sonetts zu wählen, das sicherlich mit seiner über Jahrhunderte, seit dem 13. Jahrhundert, gewachsenen, unendlichen inhaltlichen Aufnahmefähigkeit als ebenfalls ideal angesehen werden konnte. Ja, man schreibt bis heute Sonette. Die Kraft des Genres ist ungebrochen und es ist nebenbei gesagt vielleicht besonders interessant, dass es auch in der Klassik-Romantik-Debatte eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Dass man überhaupt auch auf Kunstwerke, wie hier auf den König Ödipus, Sonette verfassen kann, ist sogar eine Erfindung der Romantik. Und auch unser Freund August von Platen hat in dieser Gattung reüssiert. Sie ist auch insofern eine klassische Form, als es klare Regeln gibt, wie man den Inhalt auf die vier Strophen, zwei Quartette A4, zwei Terzette A3 Verse mit festen Reihenschemata und jeweils elfsilbig zu verteilen hat. Eine solche stabile Form verlockt umgekehrt auch zur Inhaltslosigkeit, wie Robert Gernhardt 11 Jahre vorrarisch in seinen berühmten Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Dichtform italienischen Ursprungs parodistisch festgehalten hat. Leider fehlt heute Abend die Zeit, dieses wundervolle Sonett hier vorzutragen, und wir wollen ja auch ernst bleiben. Stattdessen sei gesagt, dass Rarisch sein Sonett formal wie metrisch genau nach den genannten Regeln verfasst. Es ist aus Sicht des Betroffenen verfasst, nicht über ihn. Das erste und das zweite Quartett erzählen gerafft die Vorgeschichte bis Ödipus' Ankunft in Theben. Dann verdichtet sich die Rede, denn Ödipus weiß im letzten Vers des zweiten Quartetts, dass es sich bei Jokaste um seine Mutter handelt. Die merkwürdige Formulierung »weil Mutter mir die Sonne geben sollte« spiegelt einerseits die kindliche Perspektive mit der Quasi-Anrede Mutter, andererseits über den Euphemismus Sonne geben wohl doch auch den Inzest. Das erste Terzett führt mit einem Sprung über die gesamte Aufdeckungshandlung hinweg, ignoriert sozusagen Sophokles' Drama völlig und springt in ein zunächst noch befremdlicheres Bild. Sie gab mir Phosphor, tückisch strahlt die Nacht. Man denkt zunächst an durch Phosphorbomben erhellte Weltkriegsnächte, aber die können ja nun mal nicht gemeint sein. Aufklärung geben die folgenden zwei Verse. So hab ich mich mit Qual bezahlt gemacht, der kundigen Thebaner Psychopath. Wir sind offensichtlich mitten in der Psychoanalyse gelandet. Das konfliktreiche nächtliche Dunkel des Unbewussten ist taghell erleuchtet. Ödipus ist nun der Urpsychopath, derjenige, der seinen Komplex, wie von Freud schon befürchtet, eben nicht bewältigt hat. Seine mythische Qual ist es, die sich für uns, die mit Freuds Hilfe kundigen Thebaner, bezahlt gemacht hat. Gar nicht davon zu reden, dass sich natürlich auch der Psychoanalytiker bezahlen lässt. Tragische Dimensionen erhält unter diesen Umständen das zweite Terzett.
Sie kommen alle Tage, mich zu sehen. Ich bleibe, der ich war. Ich kann nicht gehen. Es hat mich Gott im Griff, der Psychokrat.
Während es uns möglich ist, Ödipus' Leiden nachzulesen, im Theater anzuschauen und in der Analyse zu bedenken, ist Ödipus hier selbst das eigentliche Opfer. Per Definitionem kann er seinen Komplex niemals bewältigen. Er kann weder gehen, indem er die Bühne verlässt, noch kann er überhaupt gehen. Denn er ist, wie wir gehört haben, der gehbehinderte Schwellfuß. Der letzte Vers führt in die Schicksalsdeutung zurück. Das Orakel des Gottes Apoll ist ja der Auslöser von allem gewesen. Der Seelenherrscher, der Psychokrat, spielt sicher auf den christlichen Pantokrator an, von dem Goethe dichtete: Danke Gott, wenn er dich an sich presst, und danke ihm, wenn er dich wieder entlässt. Vielleicht sollten Sie nach diesem hermeneutischen Schnelldurchlauf das Sonett doch noch einmal hören. Jetzt skutieren Sie dann vielleicht auch eine weitere formale Besonderheit, die dichten Wortspiele. Rarisch reimt ja nicht nur Psychokrat auf Psychopath.
Der Schoß, aus dem ich bloß ins Leben rollte, ist er noch fruchtbar oder bar der Frucht? War er verflucht? Schlug er mich in die Flucht? War es die Erde, die mit Beben grollte, da ich in Theben eben leben wollte? Ich
bahnte mir den Weg mit Wut und Wucht. Sei's Greis, sei's Sphinx, ich schmiss sie in die Schlucht, weil Mutter mir die Sonne geben sollte. Sie gab mir Phosphor. Tückisch strahlt die Nacht. So hab ich mich mit Qual bezahlt gemacht, der kundigen Thebaner Psychopath. Sie kommen alle Tage mich zu sehen. Ich bleibe, der ich war. Ich kann nicht gehen. Es hat mich Gott im Griff, der Psychokrat.
Vielleicht ist es nach Loriot nicht mehr recht möglich, das Thema des Ödipus-Komplexes nur noch und allein bitter ernst zu behandeln. Und es ist geradezu ein romantischer Zug von Rarisch, die höchst klassische und seriöse Sonettform ins Komische zu überformen. Denken Sie an die kontroverse Platen-Immermann zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und nun bleiben wir beim Komischen, in gewisser Weise. Denn natürlich darf die wohl bedeutendste Ödipus Einspielung, nenne ich das jetzt mal, der vergangenen Jahre nicht fehlen. Bodo Wartkes König Ödipus, uraufgeführt am 17. Mai 2009 in Hamburg, mit Bodo Wartke in allen Rollen und mit dem Untertitel, der uns, wie Sie merken, auf die Zielgerade des heutigen Abends führt, nach dem antiken Drama von Sophokles. Und tatsächlich nimmt Wartke immer wieder die Reklamübersetzung des Ödipus zur Hand und zitiert mehrfach daraus. In brechtscher Manier bringt er auch noch einen Erzähler auf die Bühne und er integriert die Vorgeschichte und nun endlich auch einmal die Szene, auf die Sie schon lange gewartet haben, die Begegnung mit der Sphinx.
Quälend lag das Elend über der Stadt Theben. Der geliebte König Laios war nicht mehr am Leben. Irgendjemand hatte, doch wer, konnte keiner sagen, ihn auf dem Weg nach Delphi heimtückisch erschlagen. Wir wissen wer. Und eben der irrte weiter kreuz und quer in der Gegend umher. Und Theben lag grad eben noch in tiefer Trauer. Da legte sich bereits das nächste Unglück auf die Lauer. Die Sphinx, ein fürchterliches Ungetüm, halb Mensch, halb Löwe, hatte sich ungestüm vor den Toren der Stadt niedergelassen, um sich mal eingehend mit den Thebanern zu befassen. Sie belagerte die Stadt regelrecht, und wer an ihr vorbei wollte, dem ging's in der Regel schlecht. Sie erlegte nämlich jedem ein Rätsel auf. Keiner weiß warum, wahrscheinlich steht sie drauf. Und wer nicht wusste, wie des Rätsels Lösung heißt, durfte nicht nur nicht vorbei, er wurde kurzerhand verspeist. Schon etliche hatte die Sphinx auf dem Gewissen. Kurzum, Theben ging's relativ beschissen. Übrigens, seit Laios ins Gras gebissen hat, regiert sein Schwager Kreon nun an seiner Stadt die Stadt. Kreon, der Bruder von Jokaste und Laios bester Freund, fasste notgedrungen den Entschluss, im ganzen Land bekannt zu geben: Derjenige, dem es gelingt, unser Theben von der Sphinx zu befreien, soll unser neuer König sein, und dazu lass ich ihm Jokaste zur Gemahlin angedeihen. Kaum gesagt, erreicht soeben Ödipus das Tor von Theben. Ödipus schreitet über die Ebene vor den Toren Thebens. Sphinx:
Buh!
Ödipus: Oh, krass, hast du mich erschreckt! Sphinx: Ich weiß, denn ich komme ja auch direkt aus der Unterwelt, dem Hades, und frage dich, quo vadis? Bist du die Dings, die Sphinx? Ja, genau, meine ich ja, die Sphinx, wie Pfingsten mit S. Sphinx. Allerdings, ich bin die Sphinx. Und wer bist du?
Ich, Ödipus.
Und mit Nachnamen? Rex. Ah, Ödipus Rex. Na, ich könnte mir vorstellen, dass du ziemlich lecker schmeckst. Was? Wie meinst du denn das? Sphinx. Sphinx. Nun, ich werde dir jetzt ein Rätsel stellen. Und gelingt's dir nicht, darauf die richtige Antwort vorzuweisen, dann werde ich dich verspeisen. Ich bitte dich, friss mich nicht. Ich bin doch noch so jung. Ja, ja, das sagen sie alle. Doch in diesem Falle, zu deiner Beruhigung, ganz so schlimm ist es nicht. Wenn du es errätst, gebührt dir immerhin zum Lohn die Hand der Königswitwe sowie Thebens Königsthron. Oh, ach so. Ja, nee, nein, danke. Ist stehen geblieben oder es trifft dich meine Pranke. Wie komme ich hier weg bloß? Weglaufen ist zwecklos. Du bist ja ganz schön schnell, gell? Gibst du auf? Ja, okay, ich gebe auf und nehme auch gern in Kauf, dass ich gefressen oder König werd bei diesem Spiel. Mein Leben bedeutet mir eh nicht mehr besonders viel. Tatsächlich? Ja, denn unaussprechliche Dinge hat mir das Orakel prophezeit. Drum verbringe ich zur Zeit eine ziemlich doofe Zeit. Och je! Na, wie ich sehe, bist du sehr redselig. Doch das wird dich nicht retten, denn mein Rätsel, das errätste nicht. Ha, wollen wir wetten? Das schaffe ich doch mit links. Na los, stell mir mal dein Rätsel, Sphinx. Was ist das? Es läuft am Morgen auf 4 Beinen, am Mittag auf 2 und im Allgemeinen am Abend auf 3. Das ist schwierig. Ja, also, ich schätze, wär's okay, wenn ich jetzt den Telefonjoker setze? Nein, das ist verboten. Och Mann, warum denn? Telefone sind zu dieser Zeit noch nicht erfunden. Und den Publikumsjoker, wo wir gerade dabei sind? Nein, geht auch nicht. Ach Mensch, stimmt. Was? Die Antwort ist korrekt. Wie? Du hast grad des Rätsels Lösung entdeckt. Welche nochmal? Na, der Mensch. Er kriecht am Morgen seines Lebens als Kind auf allen 4, am Mittag seines Lebens kann er dann auf 2 stolzieren und am Abend seines Lebens, da nützt ihm sein Krückstock, auf den er sich stützt, als 3. Ach, ja klar, der Mensch, genau. Sag mal, du warst doch so versessen darauf, mich aufzufressen. Tja, ich würde mal sagen, das kannst du jetzt vergessen. Mensch, 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 das war ja easy. Das hat dir der Teufel gesagt, schrie sie, wurde vor Scham und Wut puterrot und stürzte sich aus lauter Gram in den Tod. Theben war befreit und Ödipus erhielt zum Lohn Jokaste zur Gemahlin sowie den Königsthron, worüber sich das Volk über alle Maßen freute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Stopp! Man könnte meinen, alles wär in Butter. Wär seine Gattin nicht auch seine eigene Mutter? Nicht nur das. Jokaste war jetzt ihre eigene Schwiegermutter. 2 in 1 war sie quasi. Und in der Folgezeit gebar sie ihm dann auch noch 4 Kinder, Polyneikes und Eteokles, 2 Zwillingssöhne und dann auch noch 2 Töchter, Antigone und Ismene. Diese 4 waren jetzt, was nicht minder trist war, nicht nur Ödipus Kinder, sie waren auch seine Geschwister, die Söhne, seine Brüder, die Töchter, seine Schwestern. Wenn das die Nachbarn wüssten, gäb's einiges zu lästern.
Wartkes Art und Weise der Vertextung mit den funkelnden Wortspielen und Reimen erinnert sehr an Rarischs Sonett. Und diese Spracharbeit, die Wartkes Texte stets auszeichnet, ist es auch hier, der dem Ganzen einen komischen Zug verleiht. Nur ist Ödipus hier auch nicht mehr so klug, wie wir ihn aus Sophokles kennen. Auf die richtige Lösung kommt er eigentlich nicht. Und damit ist natürlich nun auch seine klassische tragische Fallhöhe demontiert. Erst ab der folgenden 5. Szene sind wir im pestverseuchten Theben, also dort, wo Sophokles seine Tragödie beginnen ließ. Schon bald kommt es zur Konfrontation zwischen Ödipus und dem Seher Tiresias. Sie erinnern sich, bei Sophokles hatte Tiresias nur zögernd Ödipus über seine Schuld am Tod des Laios aufgeklärt und war daraufhin von ihm des Komplotts bezichtigt worden.
Die Szene beginnt im Königspalast von Theben mit einem kurzen Dialog zwischen Ödipus und Kreon. Ödipus: Viel zu lange schon wird mein armes Volk geknechtet. Laios Mörder, er sei mal voll geächtet und zuvor hingerichtet. So viel nur als Warnung. Doch wo soll ich ihn finden? Keine Ahnung. Ödipus, ich würde vorschlagen, Tiresias mal zu fragen. Der, von dem man sagt, er soll fast so klug sein wie Apoll. Du weißt, der blinde Seher. Vielleicht weiß der ja mehr. Okay, gute Idee. Schick den mal her. Kreon ab, nach kurzer Zeit erscheint Tiresias.
Man rief mich zum Palaste von König Ödipus und Königin Jokaste.
Tiresias!
Buenos dias!
O großer Seher, tretet ein! Ihr allein könnt uns befreien von der Pein der Götterstrafe, die mein Volk ums Leben bringt und mich um meinen Schlafe, nachdem ich vergeblich trachte in der Nacht. Kurz, wer hat Laios umgebracht?
Weiß ich nicht.
Was? Aber du bist doch der Seher.
Ja, nee, ja, na ja.
Was willst du damit sagen?
Ich bitte dich, stell mir besser keine Fragen.
Und warum nicht?
Frag mich nicht.
Und wer hat jetzt...
Sag ich nicht.
Vielleicht gehe ich zu wenig auf ihn ein. Ich versuche mal ein bisschen einfühlsam zu sein. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Jetzt sag schon, weißt du's oder weißt du's nicht?
Na gut, ich weiß es, ich bin ehrlich, doch ich werd's nicht sagen, zu gefährlich. Glaub mir, Ödipus, es wär das Beste für uns beide, wenn du mich nach Hause gehen lässt.
Sekunde mal, du weißt und willst nicht reden, hast vor, uns alle preiszugeben und die Stadt zugrund zu richten?
Mitnichten.
Na also, dann erzähl es mir, rede. Ich befehle es dir.
Ich will mich selbst und dich nicht quälen. Du erfährst es nicht von mir.
Ich rate dir, du Knilch, du redest bald. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt.
Dann schlag mich halt, wenn dies dein Wille. Doch bedenk, ich bin schon alt und ich trage eine Brille.
Bitte, Mann, ich flehe dich an. Sag, was ich noch machen kann, damit du endlich redest. Willst du Geld?
»Nö.«
»Torheit, du regierst die Welt. Wobei, vielleicht hast du ja, wie mir schwant, den Mord mitverübt und mitgeplant oder selbst begangen?« »Nein, ich glaub nicht, denn dir fehlt ja das Augenlicht. Doch wärst du nicht blind, dann hättest du bestimmt nicht mit einem Komplizen lange rumgemacht, sondern Laios eigenhändig umgebracht.«
»Wirklich? Du glaubst, dass Königsmord für mich Brauch und Sitte wär? Du willst die Wahrheit hören? Bitte sehr, du bist des Landes Qual.«
»Das sagst du kein zweites Mal.«
»Ich sagte ja bereits, die Wahrheit ist nicht gerade harmlos.«
»Was du da sagst, ist vor allem eines, schamlos. Mich zu bezichtigen, wie kannst du's wagen?«
»Du hast mich doch gezwungen, dir die Wahrheit zu sagen.«
»Welche Wahrheit?«
»Du hörst mir wohl nicht zu. Des Mannes Mörder, den du suchst, sag ich, bist du.«
»Was?«
»Du selber bist des Laios Meuchler.«
»Infamer, unverschämter Heuchler.
Doch warte nur, es kommt noch krasser und schlimmer. Hast du überhaupt den blassesten Schimmer, dass der Frau, die dir zum Weib, du selbst entsprangst aus ihrem Leib? Mit anderen Worten, du, ihr Macker, bist in echt ein Motherfucker. Wache! Schafft mir diesen Kerl vom Hals! Die Wahrheit war das jedenfalls. Die Wahrheit. Ich find's ja wirklich sonderbar, dass so ein Stevie Wonder da sagt, dass die Wahrheit ihm erschien, und das trotz 100 Dioptrien. Ich rate dir in eigener Sache, beschwöre nicht der Götter Rache. Wo bleibt eigentlich meine Wache? Und wo ist überhaupt Kreon? Moment mal, Kreon. Vielleicht ist er der Intrigant. Hätt ich's doch früher schon erkannt. Kreon lechzt nach dem Throne wie ein Raubtier. Nicht die Bohne, glaub mir. Kreon ist der Strolche nicht. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich, die Stadt vom Tyrannen befreien? Wie kann ich ihm das jemals verzeihen? Gerade Kreon, dem ich seit Anbeginn treuester Freund und Bruder bin, dass er mich zu entmachten trachtet, ist etwas, was ich von ihm nie gedacht hätte. Und wen schickt er vor? Einen komplett verbiesterten, heimtückisch listigen Bettelpriester, der nur Augen hat für den Gewinn und Kreons Gunst, aber blind ist in der Seherkunst. Wo hat sich deine Seherkraft bewährt? Na sag, vielleicht damals, als die Dings vor unseren Toren lag? Die Sphinx, sag ich ja. »Wo warst denn da, als wir deinen Rat gebraucht hätten? Ich musste kommen, um die Stadt zu retten, und mich versuchst du nun von hier zu vertreiben, um sie dir mit Kreon schön gemeinsam einzuverleiben.« »Quatsch! Vernimm, fürs Protokoll. Ich bin kein Diener Kreons, sondern Diener des Apoll. Ich hab mich einzig und allein der Wahrheit verschrieben.« Und wenn ich eins nicht bin, dann korrupt und hintertrieben. Du verhöhnst mich und meine Blindheit. Doch sag, entsinnst du dich deiner Kindheit? Du hast zwar Augen, und trotzdem checkst du nicht, wie tief du im Übel steckst. Weißt du, von wem du stammst? Ich find, du solltest. Du machtest schließlich damals schon in Delphi den Apoll-Test. Noch sieht dich alle Welt als Held an, dich den ahnungslosen Feind seiner Eltern. Doch sei gewiss, nur zu bald kommt der Tag, daß dich der Fluch deiner Familie außer Landes jagt, und voller Wehgeschrei über dein früheres Handeln wirst du dann als blinder Bettler durch die Gegend wandeln. Drum beschimpfe mich und Kreon nur immerzu, doch unter Sterblichen ist keiner schlimmer dran als du. Was der da faselt, es hält ja keiner aus. Raus, raus aus meinem Haus, scher dich fort, und zwar sofort von meinen Stufen. Ich wär nicht gekommen, hättest du mich nicht gerufen. Hätt ich geahnt, welch Scharlatan mein Auge hier erblickt, hätt ich es gar nicht nach dir Taugenichts geschickt. So bin ich, wie dir scheint, ein Taugenichts in Ermangelung meines Augenlichts. In den Augen deiner Eltern aber bin ich ein angesehener, weiser und kluger Mann. Wie? Welchen Eltern? Bleib! Sag mir, wer hat mich gezeugt? Der heutige Tag wird zeugen dich und auch vernichten. Du sprichst in Rätseln. Ich tu's für dich, denn schließlich bist du doch der große Rätselmeister. Verhöhne mich nur, du dreister Greis. Ich habe diese Stadt befreit und genau deswegen nun dem Untergang geweiht. Theben wird mit mir als König allem widerstehen. Noch, dann kann ich ja gehen. Wiedersehen. Genau, verpiss dich. Wenn's geht, längerfristig. Merk dir meine Worte, Ödipus. Und falls dein Geist mich Lügen straft, so sei das der Beweis, dass ich, wie du mich nanntest, dreister Greis, von der Seherkunst nicht das Geringste weiß. »Hau ab jetzt, das interessiert mich alles eh nicht.
Ach ja, und schönen Gruß an Kreon. Noch bin ich der König von Theben.
Eben. Beide ab. Sprecher. Wir alle fragen uns beklommen, kann es jetzt noch schlimmer kommen? Oder wendet sich das Ganze am Ende noch zum Guten? Wir werden es erfahren. In 20 Minuten. Pause.
Beinahe hätte der Seher sich hier verplappert und auch den Inzest offengelegt. Dazu kommt es aber erst in der 10. Szene. Hier hingegen war an dieser Stelle, wie Sie gehört haben, Pause. Wir hingegen sind schon fast am Ende. Lassen Sie mich nur einige Worte noch zu Wartke sagen und dann zu unserem großen Finale überleiten. Die gedruckte Ausgabe seines König Ödipus hält eine Überraschung bereit. Das Stück selbst nimmt 43 Seiten ein, darauf folgt ein Glossar, das tatsächlich aber ein 60-seitiger Kommentar zum Stück ist. Darin haben Wartke und seine Co-Autoren insbesondere auf die unzähligen Zitate hingewiesen, die sie in den Text eingebaut haben. Zitate aus der Bravo, aus Kinderreimen, aus der Bibel, Asterix, Schiller, dem Grundgesetz, aus Popsongs, der Ilias, von Günther Jauch, aus Märchen, Shakespeare, Erasmus von Rotterdam und Stevie Wonder, um nur einige zu nennen. Die ideale Tragödie des Sophokles bleibt der Leittext, aber er wird vernetzt mit unterschiedslos allem, was wir so gehört oder gelesen haben. Die klassischen Hierarchisierungen von Texten werden aufgehoben, alles ist mit allem verbunden, aber im Zentrum des Netzwerks steht König Ödipus, dessen klassische Idealität also erhalten bleibt oder gar wiedergewonnen wird, nur unter jetzt ganz anderen Vorzeichen. Aber wendet sich das Ganze am Ende noch zum Guten? Ja, und damit kehren wir in die Antike zurück. Sophokles hat nämlich rund 30 Jahre nach seinem König Ödipus ein weiteres Ödipus-Drama verfasst, den Ödipus auf dem Kolonos. Der Kolonos ist ein Hügel in der Nähe Athens. Auf ihm befand sich in klassischer Zeit ein heiliger Hain, der den Rachegeistern, den Erinnyen, geweiht war. Von ihnen haben wir ja vor nun schon 2 Stunden gehört. An diesen Ort hat sich der blinde Ödipus geflüchtet, von seinen beiden Töchtern geführt und bittet nun Theseus, den mythischen König Athens, um Aufnahme und Schutz. Der wird ihm auch respektvoll gewährt. Er steht unter dem Schutz der Rachegeister, die ihn zuvor verfolgten. Und er verhält sich im Stück nun selbst wie ein Rachegeist. Von Schuld weiß er nichts. Vielmehr will er allen seine Unterstützung entziehen, die er insbesondere für sein Exil verantwortlich macht, vor allem Kreon und seinen Söhnen. Und das tut er mit Erfolg. Nur Athen und Theseus segnet er und verspricht ihnen solchen Segen auch für die Zeit nach seinem Tod, denn der steht unmittelbar bevor. Der geplagte Ödipus. Am Ende erfährt er doch noch Erhöhung. Und in der Unterwelt wird er zu den glückseligen Toten gehören. Vielleicht der Grund, warum Odysseus auch nicht ihn, sondern nur seine Mutter zu Gesicht bekam. Die unabwaschbare Schuld, sie ist am Ende abgewaschen. Aber hören Sie zum Abschluss unserer Lesung den Bericht eines Boten, der alles mit angesehen hat.
Ihr Bürger, meine Botschaft fasse ich kurz in diese Worte. Ödipus ist tot. Doch was sich dort begab, wie viel geschah, das schöpft man nicht mit knapper Rede aus. Chorführer, so starb der Ärmste. Dessen sei gewiss, dass er für immer aus dem Leben schied. Und hat ein Gott ihm sanften Tod gesandt? Dies ist es, was man hier bestaunen muß. Denn als er euch verließ, da hat ihn ja, du weißt es selber, keine Hand geführt, nein, ganz allein ging allen er voran. und als er zu dem steilen Felshang kam, der auf des Bodens Erz gegründet ist, stand er am Kreuzweg vieler Pfade still, ließ nahe der Grube, wo Peirithoos und Theseus hinterlegten den Vertrag, sich nieder bei dem Stein von Torikos, dem hohlen Birnbaum und dem Felsengrab, und tat den alten Bettlermantel ab. Dann sandte er die Kinder nach dem Quell, dem Nass der Reinigung und Opferung. Und das war rasch erfüllt. Am nahen Fels Demeters, die grünen Fluren liebt, fließt Wasser. Und sie schöpften für das Bad und reichten frische Kleider nach dem Brauch. Da, als sie alles ihm nach Wunsch getan und nichts vergessen war, erdröhnte laut der Herr der Tiefe. Schauder überfiel die Mädchen, und sie sanken auf die Knie vor ihrem Vater, schlugen ihre Brust mit Tränen und mit langgedehntem Ruf. Und als der Vater ihren Schrei vernahm, umschlang er sie und sprach: »Ihr Kinder, wisst, seit heute habt ihr keinen Vater mehr. Dies ist mein Ende. Und ihr tragt fortan nicht mehr die Mühe um mein täglich Brot. Ich weiß, wie schwer sie war. Doch wiegt euch ja ein einzig Wort die lange Plage auf. Es hat kein anderer euch so sehr geliebt wie dieser alte Vater, ohne den ihr nun den Rest des Lebens tragen müsst.« Und eng umschlungen weinten alle drei und schluchzten. Als die Klage dann ihr Ziel erreichte und kein Laut sich mehr erhob, war Schweigen. Aber eine Stimme rief ihn plötzlich, und es sträubte sich das Haar uns allen, denn uns packte große Angst. Sie sprach: »O du, ja du, mein Ödipus, was säumen wir? Du zögerst allzu lang.« Und als er diesen Götterruf vernahm, frug er nach Theseus, unserem Landesherrn, und sagte, als er kam: »O teures Haupt, gib meinen Kindern diese Eideshand und ihr dem Herrscher. Schwöre, dass du sie nie willentlich verlässt und alles tust, was immer du für ihren Segen hältst.« Und ohne Zögern schwur der edle Mann dem Fremden diese treue Hilfe zu. Als dies geschehen, suchte Ödipus die Töchter mit der altersschwachen Hand und sprach: »Ihr Kinder, tragt es tapfer und verlasst den Ort, dass ihr nicht seht und hört, was ihr nicht sehen und nicht hören sollt. Entfernt euch, schnell! Nur König Theseus darf noch bleiben und erfahren, was geschieht.« Wir hörten alle dieses letzte Wort und gingen weinend mit den Töchtern weg. Doch als wir aus der Ferne bald darauf die Blicke wandten, sahen wir genau, dass Ödipus nicht mehr zugegen war und dass der König seine Hand als Schild vors Auge hielt, als hätte schaudernd er ein unerhörtes Bild vor sich erblickt. Nach einer kleinen Weile sah man ihn sich bis zum Boden neigen und zugleich zum Göttersitz erheben sein Gebet. Doch welches Ende jener Alte nahm, das weiß wohl keiner außer Theseus selbst. Denn weder hat ihn Blitzstrahl eines Gotts hinweggerafft, noch Wirbelsturm, der sich vom Meer erhob in jenem Augenblick. Ein Götterbote war's. Die Erde tat sich auf und nahm ihn sanft in ihren Schoß. Ganz ohne Qual und Krankheit ward der Mann entrückt und wunderbar wie nie ein Mensch. Und wem dies töricht scheint, ich kann ihn nicht bekehren, wenn er sich für weiser hält.